SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, die sich ihre Träume im Leben erfüllen und erfüllt haben. Sandra Walser ist 43, in Wettigen im Kanton Aargau aufgewachsen. Sie hat Geschichte und Filmwissenschaften studiert und hat vor 16 Jahren das erste Mal ihren grossen Traum realisiert und ist nach Island und Grönland gereist. Inzwischen war sie über 70 Mal in der Polarregion und betreut dort Touristengruppen auf Schiff und bei Ausflügen. Herzlich willkommen, Sandra Walser. Sie haben ja, sind ja viel im Schnee und im Eis unterwegs. Was kommt Ihnen beim Stichwort Yeti in den Sinn?
Da kommt mir eine furchterregende Gestalt in den Sinn. Also überhaupt nicht das, wo mir jetzt hier gegenüber sitzt. Mit vielen weissen Haaren, aber irgendwie eben furchterregend, aber gleich auch etwas Nettes. Und ich bin jetzt gespannt, was für ein Yeti da heute auf uns wartet.
Wir lösen das schnell auf. Der zweite Gast ist nämlich der Beat Hutmacher. Beat Hutmacher, Sie tragen einen Spitznamen seit Ihrer Kindheit und der ist Yeti. Furchterregend. Oder warum sind Sie zu diesem Namen gekommen?
Also ich würde sagen, ich bin mehr so die zivilisierte Ausgabe vom Yeti. Und den Namen habe ich bekommen von Kollegen beim Klettern im Winter.
Also weil Sie Eishänger auf sind oder so?
Weil wir in der Schneehöhle übernachtet sind. Und nachher hat es geschneit und es war kalt und wir waren schlecht ausgerüstet. Und nachher am Morgen bin ich zur Schneehöhle raus und komme zurück rein durch das Loch, so schnagend. Und nachher haben die so gesagt, jetzt siehst du gerade aus wie der Yeti.
Und das ist geblieben.
Und das ist geblieben. Und hat auch sehr gut gepasst, sonst hätte ich ja den Namen nicht mehr.
Vielleicht noch etwas zum Beat Hutmacher, zum Yeti. Er ist 59. Die ersten Jahre auf einem männlichen, auf 2200 Meter oben aufgewachsen, wo seine Eltern das Berghotel geführt haben. Mit 7 ist er mit der Familie auf Interlaken gekommen und auch dort haben die Eltern ein Hotel gehabt. Gelernt hat er Maschinenmech, dann war er Bergführer und Skilehrer gewesen, hat ein paar Saison eine Schneebar auf der kleinen Scheidegg geführt, war an verschiedenen Orten auf dieser Welt Pilot gewesen und ihm gehören einsame Berge. Berghütte, wo er sanft renoviert und an ruhesuchende Touristen vermietet. Beat Hutmacher, in dieser Corona-Zeit leiden viele ja eh schon unter sozialer Isolation. Will da noch irgendjemand in eine einsame Hütte?
Offenbar schon.
Also das Geschäft läuft?
Das Geschäft läuft wie verrückt, ja. Mehr als je. Es läuft sonst schon sehr gut, aber jetzt mit Corona bin ich richtig noch mit Nachfragen überrennt worden.
Die Hütten sind ja sehr spartanisch eingerichtet, oder?
Ja, genau. Es ist sehr minimalistisch. Es hat nur das, was es braucht und nichts zu viel. Also Hütte für zwei Gäste hat zwei Tasseln, zwei Messer, zwei Gäbeli. Fast ein bisschen wie bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und dann sieht man, wer das fehlt oder so.
Was sind das für Leute, die ihre Hütte mieten?
Ich hatte durch Corona einen Generationenwechsel auf jüngere Leute. Das hat mich extrem gefreut. Vorher waren es 50% Gäste von Deutschland und 50% Schweizer.
Gestresste Stadtmenschen?
Mehr oder weniger, ja.
Aha. Sandra Walser, wie Sie das anmachen, um jede in so eine Hütte Ferien machen?
Ja, total. Ich glaube, das wäre ganz meine Art von Ferien. Also es ist eigentlich ein grosser Wunsch von mir, irgendwann mal so ein Hütchen zu haben. Aber es müsste so ein bisschen aussehen wie in Grönland mit roten Holzplanken und weissen Fenstern oder in Norwegen. Also ich kann mir sehr vorstellen, dass das etwas Befreiendes hat, auch so ganz minimalistisch zu leben in der Natur.
Gibt es so ein rotes Hütchen im Angebot?
Leider nicht, nein. Meine sind sehr authentisch. Da hast du das Gefühl, dass noch nie etwas gemacht wurde an so einer Hütte.
Aber das würde schon nicht ganz in die Schweizer Landschaft passen, ich gebe es zu. Ja.
Sandra Walser, Sie sind ja eigentlich 3 bis 6 Monate pro Jahr auf Schiff in den beiden Polarregionen unterwegs. Wie sind denn die Unterkünfte dort? Wie leben Sie dort? Beschreiben Sie doch das mal.
Also im Grunde genommen ist so ein Schiff ein schwimmendes Hotel. Es fehlt einem an nichts, ganz im Gegensatz zu den Hütten, die Beat vermietet. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Passagieren und den Leuten, die arbeiten auf dem Schiff.
Also,
wir haben relativ einfache Kabinen, das zweite mit einem Bullauge, also eben mit Teilen der Kabine, mit jemandem, den man vielleicht gar nicht kennt oder nicht gut kennt. Also es ist eigentlich auch relativ minimalistisch, aber man muss auch sagen, wir verbringen sehr wenig Zeit in diesen Kabinen. Eigentlich nur kurz zum Schlafen und dann geht es wieder raus.
Aus dem Film kennt man so die Kajüten mit Vorhängen. Ist das so?
Das ist genau so. Und das Vorhängen ist etwas sehr Wichtiges, weil man kann das ziehen und dann ist man in seinem eigenen Universum. Also wir nennen das Höhle und die Höhle, die gibt einem auch immer wieder Kraft.
Die enge, der permanente Kontakt mit den Gästen, wird Ihnen das einmal zu viel?
Es ist tatsächlich nicht einfach. Also es ist so eine Reise für mich nicht nur physisch recht anstrengend, sondern auch sozial, also auf der psychologischen Ebene. Man ist eigentlich 16 Stunden am Tag diesen Gästen ausgesetzt. Also es ist auch etwas sehr Schönes, aber es braucht Energie und dann ist es eben auch wichtig, dass man sich zurückziehen kann.
Geheizt ist auf diesen Schiffen.
Es ist schön warm, 23 Grad, meine Idealtemperatur.
Und wie ist es von außen?
Von außen ist es nicht so kalt, wie man sich das vorstellt. Also viele Leute denken bei Arktis und Antarktis an minus 40, minus 60 Grad. Aber es ist so wie bei uns im Winter. Also es ist dort Sommer in dieser Zeit, aber etwa so um 0 Grad, ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Also alles in allem völlig gut zu überstehen.
Vertragen Sie Kälte gut?
Eigentlich nicht. Ich bezeichne mich als Gefrierli, aber es kommt natürlich immer davon, wie man angelegt ist. Und ich habe einfach ein bisschen mehr Schichten als andere, also meistens etwa 4 oder 5, weil ich bin oft 4-5 Stunden am Stück draußen und das hängt dann schon auch an.
Mhm. Das sind Expeditionsfahrten für Touristen. Eigentlich kann man sagen Kreuzfahrten im Eis, oder? So mit Captain's Dinner, Galaabend, Landausflug, so wie man es eben sonst kennt von Kreuzfahrten.
Also es sind Kreuzfahrten, das wollte ich gar nicht abstreiten. Jetzt haben aber Kreuzfahrten den Begriff haftet also so etwas Dekadenz an. Unsere Reisen sind im Grunde genommen sehr einfache Reise. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Hotel, es fehlt einem an nichts. Es gibt ein Captain's Dinner, aber das muss man sich jetzt gar nicht so glamourös vorstellen wie im Fernsehen. Die Leute laufen auch völlig normal gekleidet um. Manchmal sogar in der Trainerhose, also wie die Heim, ist sehr viel draussen. Natürlich ist es für die Leute Ferien, man kann sich erholen, man macht alles, damit es denen so gut wie möglich geht, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Luxusurlaub, wo man sich keinen Finger muss oder darf oder soll krümmen.
Bea Tutmacher, würde sie mitreisen in die Polarregion?
Das würde ich auf keinen Fall mehr machen.
Wieso einfach nicht?
Vom Umweltgedanken her. Das kann man heutzutage nicht mehr vertreten. Es tut mir leid, dass ich es so direkt gerade muss sagen, aber das möchte ich auf keinen Fall mehr machen, so etwas.
Das wäre aufgekommen, irgendwann, das Gespräch.
Das wäre aufgekommen, ist zu betrachten. Und natürlich ist das ein Gedanke, der mich sehr stark beschäftigt. Es ist, wie bei jeder Reise, muss man sich überlegen, was man macht, wieso man das macht. Tourismus verändert immer, egal wo. Also nehmen Sie Island vor 15 Jahren oder die Adria vor 50 Jahren oder Zermatt vor 120 Jahren. Die Gebiete haben anders ausgesehen, bevor der Tourismus dort eingesetzt hat. Und dass ich 120 Jahre sage mit Zermatt, ist nicht ganz zufällig. So lange gibt es nämlich den Polartourismus auch schon. Und es ist fast so lange, wie es den Tourismus gibt. Also es ist sehr eng verknüpft. Ich für mich habe gefunden, es macht für mich noch im Moment Sinn, wenn ich mit meiner Erfahrung, die über 10 Jahre ist, dort angehe und mit den Leuten zusammen versuche, die Gebiete so verantwortungsbewusst wie möglich zu erkunden. Es passiert da sehr viel mit den Leuten, die dort waren. Also sehr viel erzählen mir. Sie haben es geschärft oder überhaupt erst das Bewusstsein bekommen, was Klimawandel betrifft, dass ich versuche, auch vor Ort so Schlagwort wie Plastikmüll oder eben Klimawandel zu veranschaulichen. Und das denke ich im Moment noch etwas Sinnvolles. Also mir ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man Verantwortung hat, wenn man so eine Reise unternimmt. Und das gilt nicht nur für Polarreisen, sondern eigentlich für jede Reise.
Wie machen denn Sie jetzt heute Ferien, Beat Hutmacher?
Ich habe mir vorgenommen, schon vor Greta Thunberg höchstens noch einen Flug pro Jahr.
Ja.
Und in den letzten Jahren bin ich gar nicht mehr geflogen. Aber ich tue so mit zurücknehmen, du verzichten auf etwas und das finde ich ganz wichtig.
Man muss nicht das machen, was man kann. Schon im Leben, oder?
Ja, das ist eben genau das, was mir anhaftet. Ich habe so viel Umweltschaden gemacht, so viel CO2 umgeschleudert. Ich muss jetzt nicht noch mehr. Aber die gleiche Frage vor 10 Jahren für eine Polarfahrt, sofort, wäre ich sofort gegangen.
Mhm.
Aber jetzt kann ich das nicht mehr vertreten.
Wie machen Sie denn aber Ferien in dieser Zeit jetzt?
Ah, in dieser Zeit mit Corona, ich war noch in der Normandie, noch fliegen mit einem Delta-Flüger.
Der macht kein CO2.
Der macht kein CO2, aber die Hinreise natürlich schon. Ja, oder? Ja. Der ganze Betrieb von dem Gerät, so bis man starten kann. Das ist
eine Materialschlacht, oder?
Das ist eine Materialschlacht, genau. Und das hin- und herführen ist auch nicht gerade cool. Ja.
Ich will mit Ihnen beiden zurück, Sandra Walser und Beat Hutmacher, ein paar Jahre, nämlich 2004. Das war für Sie beide ein wichtiges Jahr gewesen. Sandra Walser, Sie sind dort zum ersten Mal in Norden Richtung Polargebiet gereist. Warum? Was war der Grund für die Reise?
Der Grund war eigentlich ein Kindheitstraum. Ich habe im Kindergarten ein Bilderbuch ist immer rumgelegen. Das hat in Lappland gespielt. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Nordlicht, Schnee, Eis.
Mhm. Wissen Sie noch, wie das geheißen hat?
Kinder des Nordlichts.
Also, ja.
Und 2004 oder 2003 bin ich am Abschluss von meinem Studium gsi. Ich habe furchtbar an dieser Leidsarbeit gelitten. Es war ein Nahkampf mit mir selber. Ich hätte am liebsten aufgehört, aber schon gewusst, es ist eine komische oder blöde Idee, das zu machen. Und habe dann mir selber eine Belohnung in Aussicht gestellt und habe eine Reise nach Island und Grönland gebucht. Und habe dann auch mein Studium tatsächlich abgeschlossen.
Ist dann alles so gewesen, wie Sie sich das vorgestellt haben, als Sie das erste Mal da waren?
Ich glaube, es war noch viel eindrücklicher gewesen, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Ich habe so Berge und Eislandschaften vor allem von der Schweiz kennt, vom Aletschgletscher, wo ich schon drauf war als Kind. Aber dort in Grönland, die riesigen Eismassen, die Eisberge, wenn man das sieht, wie erwähnt, es passiert etwas mit einem. Und das ist, also, ist eine Begegnung, die ich mit der Natur, die ich nie mehr vergessen habe.
Beat Hutmacher, Sie waren 2004 auf den Malediven. 2004 war das Jahr des Tsunamis und Sie haben den erlebt.
Ich habe den Tsunami erlebt. Ich war in der Hauptstadt, in Male. Und habe gesehen, wie das am Morgen früh, also zuerst wie es gerbebnet hat. Ich habe gemerkt, da kommt etwas auf uns zu, was nicht gut ist.
Sind Sie daheim gewesen, oder wo ist das passiert?
Ich war daheim gewesen, in meinem Apartment, im 5. Stock oben. Und bei Tagesanbruch hat es gerbebnet. Dann bin ich schnell auf zum Bett raus und unter das Türkreis gestanden.
Und dort ist es am sichersten, oder, wenn das Haus nicht standhalten würde.
Ja, genau. Das ist jetzt meine Vorstellung.
Ja, habe es auch schon gehört.
Und dann bin ich wieder ins Bett. Aber ich habe gewusst, das kann nicht sein. Da muss irgendwie eine Welle kommen oder etwas. Aber ich habe nie gewusst, dass es einen Tsunami gibt, so in diesem Ausmaß. Und dann bin ich wieder ins Bett. Und dann am Morgen etwa um 9 Uhr ist es ganz still geworden um das Haus herum. Bei mir war alles offen, Fenster und Balkontüren. Und plötzlich ist alles erstillt. Und dann bin ich schauen. Und dann kommt Wasser rein auf die Insel. Und ich war in der Mitte, am höheren Punkt. Und das Wasser hat so die Gasflaschen, Styropor-Sachen, PET-Sachen, Köder vor sich hergetrieben auf. Und die Leute sind zurückgewichen langsam. Und man hat nicht gewusst, wie viel kommt. Und das ist ganz langsam gekommen, fast wie in einem Horrorfilm. So ganz langsam, aber unaufhaltsam ist das rein. Und hat nachher aber plötzlich aufgehört und ist wieder zurückgeströmt.
Mhm. Und Mali selber ist, glaube ich, nicht so schlimm betroffen gewesen, was Todeszahlen, was Opferzahlen angeht, aber sonst eben auf den Inseln schon. Sie haben als Pilot dort gearbeitet, haben Touristen herumgeflogen. Mhm. Nachher war der Tourismus eigentlich am Boden gewesen. Keine Feriengäste mehr gehabt, wo man herumfliegen konnte. Was haben Sie gemacht?
Wir haben nachher ein paar Hilfsflüge gemacht, zu den Inseln gehen, Verletzte holen und Wasser bringen. Und dann haben wir Piloten auch mitgeholfen, die Docks wieder aufzubauen.
Also für Wasserflugzeuge?
Für die Wasserflugzeuge, ja. Das hat uns alles zusammengeschlagen. Alle Terminals, die Docks, die Flugzeuge sind angemacht waren, die sind zusammengerutscht. Und die Flugzeuge waren ineinander verschachtelt. Und das haben wir geholfen, so zu entwirren.
Sie haben auch Reparatierungsflüge gemacht, also Verletzte eben geholt von der Insel. Was hat es mit Ihnen gemacht, die Katastrophe? Ist da etwas geblieben?
Nein, eigentlich nicht.
Also Sie können abschliessen und heim?
Ja, ich bin noch lange dort. Ich war noch nach dem Tsunami 6 Wochen dort. Ich bin noch viel auf andere Inseln reisen, einheimische Inseln angeschaut und so. Und das Ausmaß der Katastrophe war auf den Malediven nicht so gross.
Mhm. Ja, ja. Sandra Walser, bei Ihnen war 2004 eigentlich auch der Start zu Ihrer heutigen Tätigkeit als Polarguide. Ich stelle mir, wenn ich jetzt mir die Arktis und Antarktis vorstelle, ehrlich gesagt stelle ich mir vor, dort ist es weiss, kalt und eintönig. Was um Gottes Willen gibt es denn jetzt gesehen auf so einer Exkursionsfahrt?
Sehr viele Farben, erstaunlicherweise. Und verschiedene Geräusche. Ein unglaublicher Tierreichtum, eine Stille. Also es ist natürlich weiss, natürlich kalt, aber es hat dort Nuancen, die unglaublich sind. Oder ich ertappe mich dabei, dass ich in der Arktis im Tundraboden Blümchen suche und den Leuten erkläre, was das für Blümchen sind und dass die bei minus 4 Grad schon anfangen zu sprießen. Also es hat tatsächlich Blumen und nicht wenig, also auch blühende Blumen. Und das ist etwas, was ich unglaublich finde.
Was ist denn in Ihrem Koffer drin, Sandra Walser, wenn Sie von Zürich aus in die Arktis oder in die Antarktis aufbrechen? Thermounterwäsche nehme ich mal an. Was sonst noch?
Ja, Thermounterwäsche, viel Gore-Tex-Kleider. Also einfach all das, wo man so ein bisschen braucht. Und dann natürlich auch immer 1, 2, vielleicht auch 3 oder 4 Tafeln. Gute Schocke.
Was denn? Würge? Ragusa?
Nein, nicht Ragusa. Also eine feine Lindschocke zum Beispiel. Also etwas, das einem so richtig auf der Zunge zergeht. Noch mit Haselnüsse drin. Einfach etwas, was so ein bisschen stärkt, wenn man von einem langen Tag wieder aufs Schiff kommt und sich etwas gut tun.
Sie haben gesagt, die sieht man auch. Eisbären sind keine Knuddelfiecher, habe ich gelesen. Sodass sie bei so Expeditionen sogar auch immer mit einer Schusswaffe zur Selbstverteidigung gegen Eisbären irgendwie ausgerüstet sein.
Ja, also es ist so, wenn wir an Land gehen, wir gehen natürlich nicht an Land, wenn ein Eisbär dort ist. Also es wird vorher genau abgeklärt. Das ist eine Situation, die man unter allen Umständen muss und will verhindern. Wir haben Schusswaffen dabei, die man im aller extremsten Notfall davon muss Gebrauch machen, zum Leben zu schützen. Aber das ist eine Situation, wie gesagt, die man verhindern will. Der Eisbär ist natürlich ein gefährliches Tier. Er ist der oberste auf der Nahrungskette und das ist etwas, wo wir uns gar nicht gewöhnt sind.
Wie nahe sind Sie schon mal einem gekommen?
Ich bin einem Eisbär etwa 3 Meter nahe gekommen, aber das war eine sehr spezielle Situation. Ich bin auf dem Bug vom Schiff gestanden. Unten dran war eine Eisscholle und auf dieser Eisscholle war ein Eisbär. Also das heisst, es hat im Grunde genommen ein Corona...
Es ist nahe, aber sicher.
Ein Corona-würdiger Abstand stattgefunden. Es war sicher, aber das ist eines der eindrücklichsten, wirklich eindrücklichsten Erlebnisse. Also das tut mir jetzt noch eigentlich fast die Stimme verschlagen, wenn ich daran denke.
Beat Hutmacher, Sie sind schon ein bisschen überall auf der Welt gewesen. Wir kommen dann gerade auch noch darauf, wo überall. So Begegnungen mit gefährlichen Tieren, die müssen nicht so gross gewesen wie ein Eisbär. Hat es das bei Ihnen auch gegeben?
Ja, zum Beispiel in Botswana einmal. Da bin ich mit einem Guide unterwegs gewesen, auf einem ganz kleinen Kajak, so ein flaches Floss. Er war hinten gewesen, vorne. Und dann sind wir so richtig Ufer, dann war der grosse Elefant gewesen. Und der ist gerade am Wasser gestanden. Und dann wollten wir eigentlich dort anlegen, dass wir dann zu Fuß weiterkommen. Und dann haben wir gewartet und der ist einfach nicht auf die Seite. Und als wir das zweite Mal wollten anlegen, der ist wirklich auf uns vorgekommen.
Ist schon hässig geworden.
Und ich war da auf diesem kleinen Bötli und habe auf dem so raufgeschaut, in die Augen rein. Und oh, das war schon eindrücklich.
Das ist viel Tier aufs Mal, oder? So
sehr viel Tier, ja. Ein Rüsselschlag und fort.
Ja.
Und man schmeckt und das
genau,
Tier,
also die Nähe, das ist
und die Wärme. Und, ja, das ist sensationell. Mit dem Eisbär, das muss so eindrücklich sein. So ein zottiges Tier auch.
Also eben, es ist etwas ganz Spezielles, weil man weiss, es ist ein gefährliches Tier. Ja. Gleichzeitig sieht er unglaublich, also wir wollen ihn gerade umarmen, ja. Oder? Das ist etwas Spezielles vom Eisbär. Und wenn man so einem Tier kann wirklich in die Augen schauen und das Gefühl hat, es findet einen Austausch statt, also das ist etwas, was ich mir nie hätte träumen lassen, dass das so möglich ist.
Mhm. Auf der anderen Seite der Welt sind ja Tiere ein bisschen harmloser, stelle ich mir vor, und ebenfalls zum Knuddeln herzig, nämlich Pinguine. Wie nahe kommen Sie denn denen?
Es gibt ganz spezielle Regeln, wenn man auf so einer Reise ist, dass man eine Distanz, eine gewisse Distanz, je nach Tierart, zu dieser Tierart einhaltet. Tiere haben natürlich die Regeln nicht gelesen. Also es kann sein, dass wenn man am Boden sitzt, sich Zeit nimmt und einfach wartet, was passiert, dass so ein Pinguin einem auf den Fuß steht. Oder irgendwie, wenn man am Boden liegt, einem über den Bauch läuft. Also das ist mir passiert. Also die kommen unglaublich nahe. Die sind auch sehr neugierig.
Und herzig, oder?
Ja, unglaublich herzig, natürlich.
Sie fahren mit Zodiacs, das sind so Schlauchboote mit Aussenbordmotor an Land. Ist Ihnen schon mal eben ins Wasser gefallen?
Nein, zum Glück nicht. Also das ist eine der schlimmsten Situationen, wo man sich vorstellen kann. Das Wasser ist bis zu minus 1,8 Grad kalt. Also das ist ja salziges Wasser, das Meerwasser. Das gefriert nicht bei 0 Grad, sondern drunter. Und das heisst, ein Mensch überlebt bei dieser Kälte nicht wirklich lang. Also ich, wo ein Gefrierli bin, vielleicht 3 Minuten. Das heisst, wir haben da regelmässig, werden wir trainieren, oder trainieren wir, dass so ein Mann über Bord oder Frau über Bord
trainiert. Sie haben das sehr ernst genommen, das Training. Sie sind auch selber mal reingefallen,
oder? Ich bin selber mal reingefallen, das ist so. Und zwar als Guide macht man Sachen, die die Gäste nicht unbedingt mitmachen. Nämlich, wenn es Wellen hat und man kommt an einen Strand an und es hat Schwelle, ist das eine sehr schwierige Navigation. Man kommt dann auch raus und versucht sofort, das Zodiac festzuhalten. Und bei diesem Vorgang bin ich ins Wasser gefallen. Und das ist also nicht etwas, was ich jetzt mehrmals müsste erleben. Es ist sehr, sehr kalt. Aber ich hatte natürlich Glück gehabt. Man kann dort stehen, man kann wieder in das Boot einsteigen, man kann sogar wieder selber zurückfahren zum Schiff und wird dann auch von allen ausgelacht, weil die schon längstens mitbekommen haben, dass man ins Wasser gefallen ist.
Beat Hutmacher, wo Sie mit etwa 24 als Bergführer Ihre eigene Schule eröffnet haben, in Interlaken, und als selbstständiger Tourenführer die Leute, die frisch verschneite Landschaften geführt haben, mitten im Winter. Ist dort so Nähe zu der Natur, die Vorsicht gegenüber der Natur, die CO2-Belastung, die Sie angesprochen haben, ist das schon das Thema gewesen dort?
Ja, Natur schon, natürlich, aber CO2 noch nicht, Umweltverschandlung noch nicht. Wir haben sehr viel helle Skien gemacht, hier, zum Beispiel. Freude und Sport und draussen sein war im Zentrum. Mhm. Und für mich natürlich selbstständig sein. Eine Möglichkeit, zum selbstständig zu arbeiten.
Nachher sind Sie auf der kleinen Scheidegg einer der ersten Barkeeper an einer Schneebar gewesen. Also Sie haben die geführt, eine der ersten Schneebaren in der Schweiz. Da ist ja das Gaudi so richtig losgegangen in den Bergen, oder?
Ja, genau, wie dort meine extrovertierte Seite ausleben konnte. Ja, das war wirklich cool gewesen, ja.
Also extrovertierte Barkeeper, so ein bisschen zmitzt im Pulk mit den Flaschen in der Hand, am Stimmung machen.
Ja, noch viel schlimmer. Das kann man sich nicht mehr vorstellen heute, wie wir alle da haben, dort oben. Das war eine grosse Schneebar. Wir waren zu zweit, zu dritt, manchmal zu vier am Abend, zu fünft dort hinten. Und so ein Goldie abgegangen. Die Leute haben alle gesungen und gemacht und natürlich viel Alkohol geflossen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen heute, schon nur, wenn ich das müsste sehen.
Ich so, kenne Ihnen das auch nicht. Ich war völlig baff, als ich das gelesen habe, dass Sie das mal gemacht haben.
Ja, wirklich, ja. Aber ich hatte die Seite auch sehr stark früher gehabt, vor allem die extrovertierte Seite, und jetzt halt weniger.
Sie kommen ja eigentlich aus einer Gastgewerbefamilie, Beat Hutmacher. Ja. Ihre Eltern haben Hotel und Restaurant geführt, zuerst auf dem Männlichen oben, später dann in Interlaken. Was war das für eine Kindheit gewesen? Haben Sie es gut gehabt?
Für mich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Wir waren im Winter dort oben, manchmal abgeschieden, manchmal sind die Leitungen kaputt gegangen von einem Sturm, dann hatten wir keinen Strom mehr. Dann waren wir in einem grossen Berghotel, ohne Strom.
Und dann Kerzen verteilt?
Kerzen verteilt, genau, ja.
Also näher an der Natur?
Sehr näher an der Natur, grossen Ofen, mit der Gaststube. Die Gäste haben gesungen am Abend, die Gäste waren auch in der Küche, am Herdöpfelrösten. Das war wie so eine gemeinsame, abgesehene Einheit dort oben, die Gäste und die Gastgeber.
Ihre Mutter, haben Sie mir erzählt, hat in Sachen Unterhaltung von den Gästen aber auch so richtig Gas geben.
Ja, das war wirklich ein Ausnahmetalent. Meine Mutter, das war eine grosse, hübsche, kräftige Frau, die hat gerne gearbeitet, die gerne Gastgeber war, gerne hat die Leute unterhalten. Und das war sensationell, was sie alles konnte machen und auch mit diesen Leuten.
Aber wie denn?
Sie hat gesungen, sie hat Fest organisiert, sie war fast wie ein Eventmanager, würde man heute sagen. Sehr extrovertiert, sie konnte auf einen Ofen aufstehen und mit dem Küchenlöffel den Takt schlagen, für das Tanzen und so. Das war unglaublich.
Sie haben sich Kind, oder? Sie haben ja auch noch zwei Geschwister, die sind drei Kinder, die haben sich manchmal fast ein bisschen geniert fürs Mami.
Ja, also wir alle zusammen, wahrscheinlich war schon ein bisschen too much. Ja.
Also man hat die Erwartung gehabt, Mami ist halt doch eben zurückhaltend, so ein bisschen im Hintergrund und geht nicht vorne vor den Gästen.
Nein, das war bei uns nicht so. Ja, unsere Eltern sehr gleichberechtigt wahrgenommen. Die Mutter war schon eher extrovertiert, aber der Vater war auch immer total präsent im Geschäft und bei uns und überall total gleichberechtigt.
Sandra Walser, Sie sind in Wettingen aufgewachsen, zusammen mit einem Bruder. Der Vater war Geschäftsführer von einer Druckerei, die Mutter ursprünglich Lehrerin. Wie haben Ihre Eltern Sie geprägt, erzogen?
Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, glaube ich, dass ich sehr viele Freiheiten hatte. Ich erinnere mich, ich war viel draussen, ich war so ein Wirbelwind, habe in so einem Abhang, wo es einen Busch hatte, habe ich mit meinem Bruder zusammen einen Tunnel durch den Busch gemacht. Also der war mehrere Dutzend Meter lang. Wir haben den ganzen Nachmittag dort innen verbracht, sind auf Expedition gegangen. Also das sind so Erinnerungen, wo ich an meine Kindheit habe. Also eigentlich sehr, sehr schöne.
Was haben Ihre Eltern für Wertvorstellungen im Leben? Was man so muss oder sollte oder nicht darf? Ist das streng gewesen?
Ich habe meine Eltern nicht als besonders streng empfunden, nein. Also ich glaube, ich bin so aufgewachsen, wie viele Kinder in der Schweiz aufwachsen, so in einer ganz normalen Familie. Zwei Kinder, ein Mädchen, ein Bub, Eltern. Also eigentlich so richtig bürgerlich, ganz normal. Ich bin schön brav in der Schule, habe nie etwas Schlimmes gemacht, glaube ich. Also so ein richtiges normales Kind.
Beat Hutmacher, Sie haben mir gesagt, Ihre Eltern hätten Ihnen doch noch etwas mitgegeben, was wichtig war für Sie im Leben, nämlich die Liebe auch zu Tieren und die Möglichkeit, um Tiere herum zu sein.
Ja, genau. Mein Grossvater hat noch geboren. Wir hatten noch Kühe. Und als er gestorben ist, ungefähr so 68, dann haben meine Eltern die Kühe verkauft. Und dann haben sie ein Boni gesucht, Zwergeissen, Küngeln, Hühner, Meersäule, Brieftauben. Ich bin dann so in einem Privatzoo aufgewachsen, der für uns Kind wie perfekt war. Die richtige Grösse und alles ist wunderschön, dass also meine Eltern uns haben ermöglicht.
Es war nur für sie gewesen, eigentlich für die Kinder.
Ja, nutzlos Tier.
Ja. Nutzlos Tier.
Ja.
Also das heisst, die haben nichts müssen, außer für die Kinder ein bisschen da sein.
Genau.
Sind Sie gerne in die Schule, Beat Hutmacher?
Unterschiedlich. Aber jetzt, wenn ich so zurückschaue, habe ich eigentlich schon Erfahrungen gemacht mit der Schule, aber ich bin nicht wirklich gern gegangen. Und ich habe vor allem nicht gerne Aufgaben gemacht.
Sandra Walser, Sie lachen.
Also Aufgaben habe ich auch nicht gern gemacht. Aber ich bin gerne in der Schule, vor allem so in der Primarschulzeit, auch im Kindergarten, da weiss ich, da bin ich aufgestanden, habe gestrahlt, dass ich in die Schule konnte. Und ich denke einmal immer heute, wenn ich Kind gesehen, ich habe mit Kind zu tun, die so nicht mögen aufstehen, das ganz schlimm findet. Und dann denke ich immer, also da habe ich ja noch Glück gehabt, habe ich nicht so gelitten. Später ist es dann so, also so die Vorgymi-Zeit, Pubertät, habe ich glaube eher nicht so toll gefunden. Ich bin dort bei diesen Uncoolen dabei gewesen. Es gibt ja immer die Coolen und die Nicht-Coolen. Und das ist so eine Zeit, wo ich jetzt nicht unbedingt gerne daran zurückdenken, aber wo mir jetzt auch nicht besonders geschadet hat. Ich glaube, ich bin trotzdem ganz okay rausgekommen.
Ich finde Sie ja heute cool als Polarforscher. Wieso sind Sie denn dort mal... Also haben Sie das mal angeschaut? Was ist denn cool gewesen, was nicht cool? Warum sind Sie in dem mitgegangen, nicht im anderen?
Also Kinder können ja einmal sehr, sehr gemein sein. Und wenn man natürlich mit irgendwie 12, 13 eine Brille hat und ein Blättchen gespannt hat, dann ist es eigentlich schon geritzt, so gelaufen. Dabei war es ein Pilotenbrille und da hätte ich also, bin ich quasi Trendsetterin.
Wie war das bei Ihnen, Beat Hutmacher? Die Unterteilung in die Coolen, die Nicht-Coolen, hat es das auch gegeben?
Ich war immer bei den Coolen, natürlich. Und ja, ich wollte immer ein bisschen Rädelsführer sein, ja, provoziert und so. Ich war sicher kein bequemer Schüler gewesen. Auch manchmal gemein gegen meine Mitschüler im Fall. Das tut mir jetzt noch leid. So wie der weisse Schwan, weißt du, wo Gölle singt, wo man sich nachher eigentlich noch möchte entschuldigen.
Beat Hutmacher, Sie sind für die Lehre nachher auf Zürich aus dem Berner Oberland. Das hat aber auch geheißen, dass Sie mit knapp 16, ich glaube, etwas weg haben müssen von daheim, oder?
Ja, genau. Ich bin nachher auf Zürich zur Firma BBC. Wunderschöne Lehre können machen als Maschinenmechaniker. Das hat mich fasziniert, schon als Kleiner. Das Mechanische und Umschrübeln an Maschinen und Motoren. Und ich habe in einem Lehrlingsheim gewohnt und bei jedes Wochenende, hey, ich war kein einziges Wochenende in Zürich gewesen.
Also das heisst, die Stadt doch nicht mit vollem Herzen gerne bekommen?
Ich war gerne der, aber mir hat es nachher in die Berge gezogen am Wochenende.
Aha. Das war ja die Zeit von der Zürcher Jugendunruhe. Zürich brennt, oder? Also heftig, ja. Wo Sie da bekommen sind aus dem Berner Oberland.
Ja, genau. Ich habe das nicht verstanden, was da genau abgeht. Ich habe das immer gesehen, das Tränengaszeug, Steine sind geflogen, Polizeiaufgebot, Sirenen sind ständig gegangen. Ich war selber einmal involviert. Wie? Und ich bin ins Taxi eingestiegen und dann ist er mit mir auf die Polizeiwache. Also direkt? Ich sei einer von diesen Randalierern oder etwas. Dabei sind wir aus der Börse rausgekommen mit ein paar Kollegen, wo wir ein volkstümliches Konzert haben gehört.
Und dann hat er sie bei der Polizei abgegeben, wie ein Päckchen?
Oder? Abgeliefert, genau. Und dann in Zelle, ohne Kommentar. Und dann am Morgen wieder bei Zeiten rausgelassen. Nach dem Motto, er hat noch gesagt, ja, für euch braucht es keine Polizei.
Also das heisst, man hat sie einfach mal über die Nacht in eine Zelle gesteckt, ohne dass irgendetwas gelaufen ist.
Ja, genau, ja.
Das war schon auch noch heftig.
Es war vielleicht auch eine Art Ausnüchterungszelle. Das weiss ich nicht mehr genau, wie der Zustand war, aber es hat sicher auch eine Rolle gespielt.
Aha. Sandra
aber man sieht, einfach die Nerven von allen waren blank, von dem Taxifahrer, von der Polizei. Nur von mir nicht, ich habe nicht gewusst, was läuft.
Sandra Walser, Sie haben studiert in Zürich Geschichte und Filmwissenschaften. Was hat Sie denn fasziniert, dass Sie diese Studie richtig gewählt haben?
Also ich glaube, ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich machen möchte. Und es hat am Schluss habe ich Geschichte studiert, weil ich einen sehr guten Geschichtslehrer am Gymnasium hatte und weil noch andere, die ich kennt habe und mögen habe, Geschichte studiert haben. Natürlich haben mich auch so die historischen Vorgänge und so interessiert. Aber ich muss sagen, als Kind eigentlich kann ich wollen Archäologin werden und Geschichte ist nicht so weit davon entfernt. Also so wirklich, ich weiß nicht, ob ich nach Schätzen graben wollte, aber so die Vorstellung, dass man mit dem Pinsel langsam ein bisschen Erde wegschaffen kann und dann entfaltet sich dort oder findet man etwas, das uralt ist und Rückschlüsse zulässt auf eine andere Kultur, auf eine alte Kultur, das war sehr faszinierend gewesen. Ich glaube, das Geschichtsstudium ist so wie ein Überbleibsel von dem.
Und Ihre Liebe zu den Filmwissenschaften, die hat sich ja dann auch in der Litzarbeit ausgedrückt. Sie haben, jetzt muss man das schon noch kurz sagen, über die Rolle vom WC im Film geschrieben. Wo ist Ihnen denn die Idee gekommen?
Sie erwarten jetzt wahrscheinlich, dass ich sage, auf dem WC. Ja. Also ich muss ja schon sagen, Sie graben da Sachen aus, die etwa 20 Jahre zurückliegen. Ich staune. Nein, es ist ja so... Der Film, das Kino ist eigentlich wie eine zweite Leidenschaft von mir und da fällt einem irgendwann auf, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, wie Essen, Schlafen, die werden ausklammert, weil sie so quasi eine Nullgeschichte sind. Also die haben keine Bedeutung für den Fortlauf von einer Geschichte. Und da habe ich mal einen Film gesehen, wo sehr wichtige Szenen in einer Berghütte gespielt hat. Und die Berghütte hat ein fuchsiarot ausgekacheltes Badzimmer mit sehr einem prominenten WC gehabt. Und da habe ich mich plötzlich gefragt, wie ist das eigentlich? Wieso sieht man das WC nicht? Und wenn man es sieht, hat es eine völlig zweckentfremdete Rolle. Und ich bin dann so ein bisschen dem nachgegangen in der Filmgeschichte. Und es war hochspannend zu sehen, dass sich dort eigentlich anhand von dem Raum die ganze Sozialgeschichte abbildet. Also so wie die Gesellschaft im Moment tickt hat, wo ein Film gemacht worden ist.
Sie studieren auch gerade über ein WC in einem von Ihren Häuschen, oder, Beat
Hutmacher? Nicht gross.
Sie haben das, also, Sie eine Renovation vor, wo Sie sich noch nicht sicher sind, vor allem eben wie das WC
ist. Ah ja, genau. Das war auch die erste Hütte, die ich umgebaut habe. Und die passt jetzt nicht mehr so in meinen Stil, wie ich es jetzt mache, weil es fast ein bisschen zu neu ist. Ich würde die zurückbauen so auf 1920. Dass man wirklich wieder das Gefühl hat von einer Berghütte und nicht von einem Ferienhaus, dass es klar getrennt ist. Aber schwierig ist nachher ein WC einzubauen, das Dusche hat und, ja, und Warmwasserinstallationen und ein kanalisationsangeschlossenes WC. Wie man das nachher integriert, dass es eben gleich noch den Spirit hat von früher.
Also so viel Komfort geben Sie Ihren Gästen in dem ursprünglichen Erlebnis, dass man mit einem Spül-WC rechnen und mit warmem Wasser in der Dusche.
Ja, in dieser Hütte schon. Ich habe nachher noch andere Hütten, die das nicht haben, die wirklich original Blumsklo haben und nur Kaltwasser, ohne Strom.
Beat Hutmacher, wir haben es schon gesagt, Sie sind als Pilot dort mal auf den Malediven. Sie haben Maschinenmechaniker gelernt ursprünglich, Gastronomie. Aber jetzt nimmt mich gleich noch Wunder, wie sind Sie denn Pilot geworden? Wie ist denn das gegangen?
Es ist ganz einfach. Man muss einfach den Jugendträumen machen. Kurz innehalten, schauen, was ist man gewesen als kleiner Bub? Was hat man gerne gehabt? Wo war meine Sehnsucht gewesen denn und meine Träume? Und das habe ich nachher immer gemacht.
Gut, jetzt träumt man davon, Pilot zu werden, dann ist es aber nicht ganz so einfach, dass das dann hält. Wie haben Sie es gemacht?
Ich bin nachher nach Amerika, nach San Diego, fliegen. Dort eine Privatpilotenlizenz gemacht und nachher einen Berufs- und nachher Instrumentenflug. Und dann habe ich gemerkt, ich könnte davon leben. Und dann bin ich zu Grossair und habe dort noch die Linienpilotenlizenz gemacht.
Aber das ist nicht ganz billig, oder? Haben Sie so viel Geld gehabt?
Ja, ich habe so viel Geld verdient. Mit einer Bar in Interlaken. Nach dieser Schneebar, nach diesem Projekt, habe ich gemerkt, das würde ja eigentlich im Sommer auch laufen, das Konzept. Mit Unterhaltung, mit im Zentrum innen sein, mit Leuten animieren und Stimmung zu machen. Und das konnte ich nachher 3 Jahre machen, auf einem grossen Grundstück in Interlaken. Und das hat so viel abgeworfen, das hat die Ausbildung finanziert.
Also die Taschen voller Geld nach diesen Bar.
Taschen voller Geld, klar, ja.
Und dann sind Sie über, haben also den Pilotenschein gemacht und dann sind Sie in die Wüste geflogen, auf Algerien.
Ja, genau. Ich war bei dieser Ausbildung, in dieser Klasse, 3 Leute, die für eine Gesellschaft gearbeitet haben, die Flugzeuge und Piloten ausleihen an Erdölgesellschaften. Und ich habe mich sofort mit ihnen gut verstanden. Sie haben gefunden, komm zu uns ins Team und es hat gerade geklappt. Und so bin ich relativ zügig nach der Schule nach Kanada gegangen. Die Ausbildung und die Umschulung auf so ein Flugzeug und dann direkt nach Algerien.
Und haben dort in einem Container gewohnt, am Rand der Wüste?
Ja, wir Piloten waren immer ein paar zusammen, ein Team manchmal 4 Piloten, manchmal nur zu zweit. Und wir waren eigentlich immer in, so, in Camps, das heisst so eine Containersiedlung. Und die konnte ziemlich modern sein, mit Swimmingpool und so. Oder die ganz rudimentär können sein, wo du gewohnt wie in einem Gefängnis.
Und Sie haben beides erlebt?
Ja, alles erlebt, ja. Und wunderschön, ist eigentlich auch sehr genossen.
Was ist denn schön daran, in der Wüste rumzufliegen? Wir haben da jemanden, der fasziniert ist von der Polarwüste, sage ich jetzt mal. Und ja, Sie sind freiwillig in die Sandwüste, da hat ja nichts. Was ist denn noch toll?
Sehr ähnlich, oder? Es ist beides das Gleiche. Es ist ganz eine tiefe, intensive, stille, unberührte Natur. Das ist ein Gefühl, das einem richtig überkommt. Die Nächte in der Wüste, das kann ich mir auch vorstellen, in der Polarregion, was einfach, wo du plötzlich nur noch hörst, das Eis knistern, der Wind und dich selber wahrnimmst, das ist wahnsinnig schön. Oder auch, die Wüste ist natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, ein bisschen Sand am Boden, sondern die Wüste lebt. Das krabbelt da rum, aber auch die Dünen selber, das Schattenspiel, das Lichtspiel, die Hitze, die Kälte, das ist phänomenal.
Beat Hutmacher, Sandra Walser, Sie sind beide Single. Beat Hutmacher, wie ist es denn mit der Liebe gelaufen? Bei diesen vielen Wegen, die ihr Leben genommen hat, ist mit jeder Veränderung auch der Bruch in der Liebe gekommen?
Das kann man fast so sagen, ja, stimmt. Als ich das erste Haus abgeholt habe, wenn es fertig war, ist die Beziehung auseinander. Und ich war so in der Regel etwa 7 Jahre zusammen mit einer Person, 4 bis 7 Jahre. Und ich war wahrscheinlich recht egoistisch im Verfolgen von meinen Zielen. Ich habe das über eine Beziehung gestellt. Ich habe mir nie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich da Familie gründen und nachher muss ich da irgendwo daheim sein oder die Familie mitnehmen oder was. Ich habe immer mehr gesehen im Zentrum, im Verfüll, wie sagt man, im Verwirklichen von meinen Wünschen und Träumen.
Trotzdem, das haben wir auch am Anfang der Sendung gehört, Sie haben einen Sohn, der jetzt erwachsen ist, 4, 25.
Ja, der hört hoffentlich zu. Der ist in Deutschland aufgewachsen, bei seiner Mutter. Ich habe einen sehr guten Kontakt. Und er ist... Wir haben probiert zusammen zu wohnen, ein Jahr lang, und es hat nicht geklappt. Und dann ist seine Mutter zurück auf Deutschland.
Mhm. Aber Sie sind stolzer Papa, merkt man, oder?
Ja, sehr. Ja. Ich finde ihn grossartig. Ja.
Sandra...
Er hat auch Geschichte studiert, wie du, Sandra. Er hat den Bachelor gemacht und ist jetzt in der deutschen Armee in einer kurzen Ausbildung von 2 Jahren und will nachher weiter studieren, wahrscheinlich.
Mhm. Sandra Walser, Sie sind... immer wieder weg, für Wochen und Monate, manchmal ein halbes Jahr. Das macht es nicht einfach für eine Partnerschaft, wenn man dann eine will, oder?
Nein, das macht es nicht einfach, das denke ich auch. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich keine Partnerschaft habe im Moment. Ich habe mich auch seltsamerweise nie unterwegs verliebt. Das passiert, das passiert ja manchmal. Aber es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es nicht einfach Ferien sind und wir nicht ganz entspannt sind, sondern auch wirklich in einem professionellen Verhältnis zu den Kundinnen und Kunden steht. Es gibt auch Leute, die sagen, ich gehe dem auch ein bisschen aus dem Weg, indem ich weggegangen bin. Ich würde jetzt aber behaupten, wenn eine Beziehung um wäre, dann würde ich vielleicht auch mein unstetes Leben, wie man so schön sagt, ein bisschen anpassen. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiss es nicht.
Sie hast du etwas im Feuer jetzt?
Wie?
Hast du etwas im Feuer?
Nein, habe ich nicht. Corona ist im Feuer.
Sandra Walser, Sie räumen ja jeweils Ihre Wohnung auch, wenn Sie weggehen in die Polargegend. Und vermieten die, fällt das Licht?
Nein, das fällt mir überhaupt nicht leicht. Ich bin sehr gerne daheim und das ist wie ein kleines Nestchen für mich. Das ist so eingerichtet, wie es zu mir passt. Und es ist auch nicht so, dass ich die Wohnung dann komplett räume, wenn jemand reinkommt. Also ich nehme einfach so die persönlichsten Gegenstände weg, aber die Leute leben dann in meiner Wohnung, also in meinem kleinen Universum. Und das ist schon etwas sehr Spezielles. Bis jetzt ist Holzanlagen immer alles gut gegangen. Und es ist natürlich auch etwas, was einfach muss sein, weil finanziell ist das nicht ein... Es ist ein Traumjob, aber nicht in finanzieller Hinsicht. Und es gibt doch noch ein kleines Bödeli, wenn man kann, das Zuhause, wo man selber nicht braucht, in der Zeit vermieten.
Beat Hutmacher, Pilot, Bergführer, Schneebarmann und so weiter. Alles hat perfekt funktioniert. Sind Sie nie mit einer Idee einmal aufs Gesicht gefallen? Ist alles immer erfolgreich gewesen?
Nein, schon nicht. Mein grosser Traum war ja eigentlich, noch an Südpol zu fliegen. Mit Ken Borek Air. Ja, als Pilot war ich dann noch an diesem Netzwerk mit diesen kanadischen Firmen und so, die nachher im Sommer die Stationen verbinden in der Antarktis und bis zum Südpol fliegen. Und das hätte ich sehr gerne gemacht. Das war ein grosser Wunsch von mir, das zu machen.
Und der hat nicht funktioniert.
Hat nachher nicht geklappt mit Arbeitsbewilligungen mit Kanada. Und das ist dann für die Firmen einfach ein bisschen kompliziert worden. Weil sie ja sofort können zurückgreifen auf andere Leute, die schon parat waren.
Und dann haben sie, glaube ich, auch, ich muss sagen, ganz coole Möbel gemacht. Aber das ist auch nie so richtig zum Fliegen geworden.
Ja, merci für das Kompliment, das waren coole Möbel. Aber wir konnten einfach zu wenig verkaufen.
Sie waren Möbel aus alten SBB-Kisten.
Aus SBB-Palettrahmen. Mhm. Ja, sehr schönes Projekt gewesen. Das habe ich etwa 3 Jahre gemacht. Und dann haben wir zu wenig Absatz gemacht. Und dann habe ich wieder aufgehört. Und wir haben es probiert. Das war gut gewesen.
Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, Sie haben nichts auszulassen im Leben. Was Sie haben wollen machen, haben Sie es probiert. Gibt es etwas, was Sie bereuen, also was Sie sich heute wünschten, es wäre anders gelaufen?
Eigentlich so vom Machen her nicht. So beziehungsmässig vielleicht schon.
Mhm. Bei Ihnen, Sandra Walser, Sie können ja im Moment gar nicht mehr wegreisen wegen Corona. Also Sie sind ein bisschen blockiert da. Sie haben ein Buch geschrieben in den letzten Jahren über einen Schweizer, der sich vor rund 125 Jahren mit einem der ersten Touristenschiffe in den Norden gewagt hat, der Hans Beat Wieland. Wie nahe fühlen Sie sich ihm, nachdem Sie über ihn geschrieben haben?
Ja, es ist sehr speziell. Also ich habe sein Tagebuch von dieser Reise ausfindig gemacht, darin gelesen und habe irgendwie sofort so eine Art Seelenverwandtschaft gespürt. Ich hatte jetzt auch das Glück gehabt, dass ich seinen Nachlass erschliessen konnte. Also der ist jetzt, das sind unberührte Kartonkisten gewesen. Jetzt weiss man, was drin ist und wir finden es auch wieder. Und das war eine Arbeit, die mehrere Monate in Anspruch genommen hat. Und es ist unglaublich, wie ich das Gefühl habe, den Mensch auf eine Art zu kennen. Ich erkenne ihn auf Fotos, ich erkenne Familienmitglieder auf Fotos. Ich habe niemanden von denen jemals kennengelernt. Und das ist ein spezielles Gefühl.
Mhm, doch so nah eigentlich,
ja.
Oder?
Ja.
Beat Hutmacher, noch ein bisschen in die Zukunft rausschauen. Was haben Sie so vor in den nächsten paar Jahren? Gibt es ein Projekt oder etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt das, was ich als nächstes angehe?
Ja, ein paar Bauprojekte. Mit den Hütten. Und dann baue ich mir selber auch noch ein Häuschen bauen, wo ich dann das ganze Jahr drinnen wohne. Das ist ein ganz modernes Teil, aber im Sinne vom Tiny House, auf einem ganz wenig Quadratmeter.
Und was ist Ihnen denn dort wichtig? Warum muss das klein sein? Oder was ist dort die Philosophie dahinter?
Das Minimalistische, möglichst nichts zu haben, was man nicht braucht. Ich will mich nicht mit Krempel umgeben, der einfach dazu ziert ist. Ich habe lieber das, was ich brauche. Und der Rest ist nachher auch gut.
Sandra Walser, können Sie das nachvollziehen? Ist das
also so ein Tiny House?
Ja.
Eben, mit Rot, mit weissen, mit weissen ja. Türen und Fenstern. Das wäre also schon etwas, das passt mir auch. Ja, mm-hmm. Ja, das kann ich mir nachvollziehen. Ich finde es manchmal auch ganz schön, ich hasse zwar packen, wenn ich unterwegs gehe, aber einfach zu wissen, man hat das, was in diesem Koffer ist und nicht mehr. Und man ist auch schnell wieder neu mit anders. Das hat auch etwas Befreiendes.
Mm-hmm. Jetzt können Sie im Moment das, was Sie am liebsten machen, noch, nämlich die Polarguide-Rolle gar nicht ausleben, weil man nie herreisen kann. Hat das so ein bisschen Gedanken freigesetzt über die Zukunft, was Sie vielleicht auch noch könnten oder würden machen?
Ja, natürlich. Also die Gedanken hat es schon vorher gegeben, muss ich sagen. Es ist etwas, was ich finde, wo man nicht ewig machen kann, das sich auch abnutzt. Also rein körperlich ist man irgendwann nicht mehr im Stand, das zu leisten, was man muss leisten in diesen Gebieten und unter diesen Umständen. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich immer auch da mir ein Standbein behalten habe. Also ich habe ganz wichtig gefunden, dass ich nicht einfach so... Ein Schiff ist einfach immer ein bisschen wie eine Seifenblase. Man ist dort, man weiss gar nicht, was sonst auf der Welt passiert. Man hat dort eine Art Familie. Ich habe ganz bewusst einen Freundeskreis in der Schweiz behalten, ein Zuhause haben. Für den Fall, also weil ich auch gewusst habe, wenn ich das mal nicht mehr mache, dann brauche ich ein Netzwerk, wo noch funktioniert. Und da bin ich jetzt sehr froh. Also es hat ja niemand damit gerechnet, dass so eine Situation 2020 schon kommt. Aber ich bin sehr froh, dass da ein bisschen etwas noch funktioniert. Sonst wäre ich wahrscheinlich recht in ein Loch gefallen, wenn es einfach von 100 auf 0 fertig gewesen wäre.
Mhm. Und so ein bisschen berufliche Ideen, was dann noch könnte sein, wenn man nicht mehr reisen kann?
Ja, da fragen Sie mich etwas, wo ich mich jeden Tag damit beschäftigen. Also es tun sich immer wieder Türli auf und ich denke, also ich habe lange auch im Marketing geschafft, als Historikerin geschafft und das sind Türli, die offen bleiben und wo sicher es wird in so eine Richtung gehen. Was mich auch würde interessieren ist, ich habe das ganz am Anfang der Sendung erwähnt, dass es jemand, der Erfahrung hat in diesen Polargebieten und auch weiss, auf was man achten muss, das ist im Grunde genommen etwas Wertvolles. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich wie in der Schulung von Leuten, die dort arbeiten, also eigentlich im Training kann tätig sein, also gar nicht mehr in den Gebieten selber, sondern mehr so ein bisschen im Hintergrund. Einfach das Wissen, das wertvolles Wissen vermitteln. Und das ist auch etwas, wo mir sehr Spass machen würde.
Beat Hutmacher, Sie haben dermassen viel erlebt und erfahren im Leben. Gibt es das bei Ihnen auch ein bisschen, den Wunsch, noch etwas weiterzugeben an die jüngere Generation?
Das habe ich jetzt nicht.
Lehrer, irgendwie so etwas, das ist gar nicht in Ihrem Sinn.
Nein, das ist nicht für mich. Nein. Ich habe ganz wenig Fotos, die ich mache, die ich aufhalte. Eigentlich nichts.
Ja. Also wirklich so mit weniger so. Mit leeren Händen und dem Wichtigsten ja. Durchs Leben.
Fast wie ein Yeti ohne Fußabdruck.
Ein Yeti ohne Fußabdruck, kein Fußabdruck hinterlässt sie.
Ja.
Sandra Walser, das ist die Fotos, die der Beat Hutmacher angesprochen hat. Ja. Sie haben ganz viele davon.
Ich habe ganz viele davon. Also es ist ein riesen Fußabdruck, riesen viele Erinnerungen.
Sie sind Fotografin, Polarfotografin auch.
Ja, also ich fotografiere sehr viel. Ich bin keine ausgebildete Fotografin. Es ist etwas, das mich seit Kindheit auch begleitet. Auch, denke ich, das Studium in der Filmwissenschaft hat da gewisse Sinn geschärft. Und ich finde es ein wahnsinniges Privileg, können zu versuchen, so die Magie, die diesen Gebiet, die ich besuche, anhaftet, auf einem Foto einzufangen. Das ist nämlich gar nicht einfach.
Es ist schön, wenn man das hat. Es ist schön, wenn man das im Kopf und im Herzen hat, wenn man es nicht auf Fotopapier hat. Ich spüre, Sie beide tragen ganz, ganz viele Erfahrungen mit sich herum. Und es war toll, haben wir diese Stunde hier dürfen ein bisschen reinhören. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Persönlich Sandra Walser und Beat Yeti Hutmacher.
Bestio.
Und was auch immer Sie zuhause noch vorhaben, nehmen Sie es gemütlich. Geniessen Sie den freien Tag. Bleiben Sie gesund. Danke, dass Sie die Stunde mit uns verbracht haben. Noch einen schönen Sonntag allerseits.
Merci vielmals.
Das war die Live-Sendung persönlich und Gäste bei der Daniela Lager waren Sandra Walser. Sie ist Fotojournalistin und der Beat Hutmacher Bergführer. Die ganze Sendung ist aus dem Radiostudio Bern gekommen und für Technik verantwortlich war der Jakob Lichti. Nächsten Sonntag bei der Sonja Hasler zu Gast ist Jessica Früh. Sie ist Pflegefachfrau, Psychiatrie und Schauspielerin, hat zum Beispiel bei Lüthi und Plan mitgemacht und sie kommt aus der berühmten Früh-Familie. Vater war Kurt Früh und die Schwester ist Katja Früh. Und dann auch zu Gast ist der Oli Kerli, Berner Troubadour und grosser IB-Fan. Die ganze Sendung kommt aus dem Radiostudio in Zürich. Und für das wir uns schon so ein bisschen musikalisch zumindest können vorbereiten können, was uns da erwartet von einem Berner Troubadour, wollen wir ihn doch hören. Hier ist der Oli Kerli mit «Parkbus».
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.